You can't die in Svalbard.
In Svalbard kann man nicht sterben. Man kann dort auch nicht geboren werden. Longyearbyen ist eine Stadt, deren Kohleminen vor kurzem geschlossen wurden. Es ist die einzige befestigte Siedlung in einem norwegischen Archipel im Polarkreis namens Svalbard. Und es ist die nördlichste Stadt der Welt. In Longyearbyen werden die Kohlearbeiter zunehmend von Wissenschaftlern ersetzt, die dort mit Hilfe von internationalen Forschungsstipendien eine Art Zombie-Wirtschaft am Laufen halten. Forscher kommen hier an, um ironischerweise das Anthropozän zu studieren. Die Verbrennung der arktischen Kohle, die seit 1901 verbrannt wurde, hat dazu geführt, dass die CO2-Werte in der Atmosphäre gestiegen sind und dass die Gletscher, deren Zungen und Füße und Nasen sich seit Hunderttausenden von Jahren die eingedrückte Kante von Svalbard entlang schlängelten, zurückgegangen sind. Ihre Massenbilanz hat sich verändert. Sie haben gekalbt und mit den steigenden Temperaturen stieg der Wasserspiegel, was zu einem furchtbaren positiven Feedback-Zyklus geführt hat. Was wird passieren, wenn sich diese Gletscher zurückziehen und das Klima sich erwärmt und wenn ökologische Katastrophen auf geopolitische Katastrophen treffen und diesen Ort und jeden anderen Ort auf der Welt prekär und unbewohnbar machen? Um das herauszufinden, bin ich nach Longyearbyen geflogen. Weniger als 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt sind mehr als 60% der Landfläche von Svalbard von Gletschern bedeckt. Der Permafrost macht den Boden quasi undurchdringbar. Im 18. Jahrhundert ließen russische Pelzjäger ihre Toten den Winter über unbeerdigt, da die Erde nur im Frühjahr weich genug war, um ein Grab zu graben und sie zu beerdigen. Sobald ein Körper vergraben ist, bewahren ihn die arktischen Temperaturen vor dem Verfall. Wenn ein Körper oberhalb der Permafrostgrenze begraben wird, wie in dem Beispiel hier, so wird der tauende Boden ihn früher oder später wieder nach oben an die Erdoberfläche zwingen. So bleiben die Toten frisch unterhalb der gefrorenen Erde und warten für immer auf ihre Ausgrabung. Ich erreiche Svalbard Ende Februar, als die Sonne schon eine Weile lang nicht mehr aufgegangen ist. Am Polarkreis herrscht 4 Monate lang komplette Dunkelheit. Weitere 4 Monate lang geht die Mitternachtssonne gar nicht unter. Technisch gesehen ist die Sonne hier vor einer Woche aufgegangen, aber zu dieser Jahreszeit steigt sie nie über die Berge auf der anderen Seite des Fjords. Und wir haben also eine ewige Dämmerung, so eine Art verlängerter später Sonnenaufgang, der 1 oder 2 Stunden später in einen frühen Sonnenuntergang übergeht und die Bergspitzen pink färbt. Es ist nicht wirklich bewölkt. Das Licht ist klar und der Himmel ist wolkenlos. Aber das sonnenlose Halblicht macht ein Zeitgefühl unmöglich. Die Unzeit des Lebens bildet das Herzstück meiner Geschichte. Und auch wenn ich mich als nächstes auf eingefrorenes Leben konzentrieren will, entweder auf natürliche Weise im arktischen Polarkreis oder mit technischen Hilfsmitteln, möchte ich eine kurze Pause machen und Ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Art der Wiederauferstehung richten. Ich werde nun tatsächlich versuchen, Leben wieder auferstehen zu lassen. Die Rose von Jericho ist eine Pflanze, die in den Wüstenregionen des Nahen Ostens beheimatet ist. Die Negerwüste zum Beispiel, aber auch Syrien. Wenn sie ausgetrocknet ist, kann sie Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte in einem Zustand ausgesetzten Lebens aushalten. Das ist also eine Pflanze, die tot ist. Und diese ausgesetzte Lebenszustand ist ausgelöst durch einen sogenannten programmierten Zellentod. Wenn man aber ein bisschen Wasser hinzufügt auf die Wurzeln der Rose von Jericho, dann kommt es zu einer Proteinhydration und es werden Stoffe aus der toten Samenhülle freigesetzt. Man kann also sehen, dass die Pflanze nach und nach wieder zum Leben zurückkommt. Das ist so eine Art Zeitstrang, den wir hier sehen. Das ist die Rose von Jericho, die gerade vor 0 Stunden zum Leben erweckt wurde. Das hier war vor 2 Stunden, vor 4 Stunden, vor 8 Stunden und vor 12 Stunden. Nun, wenn die Pflanze einmal wieder belebt ist, dann wird sie neue Samen in die Wüste entlassen. Das nennen wir die Seed Sphere. Diese Pflanze wurde lang als Wundersaat angesehen und von Christen, Juden und Moslems gleichermaßen verehrt. Sie heißt die Rose von Jericho, sie heißt aber auch die Wiederauferstehungspflanze und sie wird für verschiedene Zwecke genutzt, für okkulte Zwecke, aber auch moderne und mittelalterliche Behandlungen für krank oder gegen Krankheiten oder auch zur Steigerung der Fruchtbarkeit. Trotz ihrer langen Geschichte ist es aber hier wichtig, weil diese Pflanze nun sequenziert wird und die Gene werden von Molekularbiologen synthetisiert. Und sie tun das, weil sie hoffen, dass sie die Proteine und die Enzyme nutzen können aus den Genomen der Rose von Jericho, um Getreidesorten vor immer feindlicheren globalen Klimabedingungen zu schützen. Man könnte also vielleicht neue Getreidesorten herstellen, die dieselben Fähigkeiten haben. Die könnten dann also auch Dürreperioden überstehen und dann wieder auferstehen. Aber zurück in die Arktis. Oh, ich habe vergessen, dass ich hier noch mal ein Video hatte im Zeitraffer, das ich Ihnen hier zeigen wollte. Das können Sie auf YouTube noch mal angucken. Googeln Sie einfach die Rose von Jericho. Zurück in die Arktis. Der Friedhof ist überraschend schwer zu finden. 3-mal halte ich irrtümlicherweise Felder mit solchen Holzstümpfen für den Friedhof. Diese schmalen Pole ragen aus dem Boden und es scheint eine Art der Geste des deutschen Expressionismus an einen Friedhof zu sein. Später erfahre ich dann, dass dies die Holzbohlen sind, auf denen die ersten Häuser von Longyear City gebaut wurden. Das heißt jetzt Longyearbyen und das war im Jahr 1906. Die deutsche Armee beschoss und verbrannte sie dann im Zweiten Weltkrieg, aber sie sind immer noch da. Und das ist, weil es dort nie taut und Wasser kann dementsprechend das Holz auch nicht verfaulen lassen. Ich verpasse fast den tatsächlichen Friedhof, denn ohne ihn zu sehen, bin ich bereits da. Reihen von weißen Holzkreuzen sind kaum sichtbar gegen die weißen Bergketten. In letzter Zeit ist hier niemand mehr begraben worden. Die höchste Reihe von Grabsteinen markiert die Gräber von 7 Minenarbeitern, die an der sogenannten Spanischen Dame oder Spanish Lady verstarben, wie man die Grippe 1918 nannte. Die ganz Jungen und die ganz Armen sind meist am ehesten diejenigen, die der Grippe zum Opfer fallen. Aber im Weltkrieg Nummer 1 trat einer der tödlichsten Viren in der Geschichte zutage. Während die jungen Männer durch Europa marschierten, traf die sogenannte spanische Grippe vor allem junge Erwachsene mit verheerenden Ergebnissen. Es war eine Horrorshow einer pandemischen Epidemiologie, die an den Rockzipfeln der Soldatenuniformen zog und den soziopolitischen Ruin bedeutete. Am 24. September 1918 reisten 69 junge Männer, die meisten von ihnen Bauern oder Fischer, an Bord der Forsyth vom norwegischen Festland nach Spitzbergen, um dort in den Kohleminen zu arbeiten. In den 3 Tagen, die die Reise vom Tromsø nach Longyearbyen dauerte, erkrankten alle der 69 Passagiere. 7 Männer starben innerhalb von Wochen nach ihrer Ankunft auf dem Archipel und der älteste von ihnen war gerade einmal 28 Jahre alt. Ihr Tod ist dokumentiert in den Tagebüchern von Store Norske, dem lokalen Kohleunternehmen, das die Svalbard-Minen nur 2 Jahre zuvor von der amerikanischen Arctic Coal Company gekauft hatte. Store Norske begrub die Männer hier, auf diesem kargen, trostlosen Hügel, mit Blick auf eine Stadt, die sie niemals sehen würden. Vermutlich, um Geld zu sparen, wurden ihre Körper wie tote Fische in den Zeitungen von gestern eingewickelt. Die Körper der 7 Minenarbeiter blieben 80 Jahre lang im Eis unter dem Platerberg begraben, bis forensische Pathologen und Archäologen kamen, ausgerichtet mit der neuesten DNA-Technologie, um herauszufinden, ob das Grippevirus, dem sie zum Opfer gefallen waren, immer noch in der arktischen Tundra existierte. Forscher hatten bereits in anderen Teilen der Arktis und in Island versucht, Opfer der Grippe von 1918 zu exhumieren. Bereits im Jahr 1951 waren Mikrobiologen nach Nome in Alaska gereist, um in der Brevik-Mission Körper aus einem Massengrab von Inuit-Grippeopfern zu exhumieren. Sie waren jedoch nicht erfolgreich. 50 Jahre später, nach der Exhumierung von 6 der 7 Körper auf dem Friedhof von Longyearbyen, sammelten kanadische Mediziner Weichgewebe mit einem Bohrer, der zunächst vor Baumbohrungen in der Forstwissenschaft verwendet worden war. Sie nutzten also diesen Bohrer und bohrten damit direkt die Leichen an, derer, die in den Kohleminen gearbeitet hatten. Dieses menschliche Gewebe wäre in wärmeren Temperaturen längst verfault. Aber auf dem Friedhof von Longyearbyen waren die Leichen der jungen Männer vertrocknet und festgefroren, sodass 100 Proben von Lungen, Leber, Nieren und Gehirnen genommen werden konnten. Das genetische Material des Grippevirus von 1918 war tatsächlich noch da. Teile von RNA fanden sich in den Körpern dieser norwegischen Fischer. Und die Bakterien, die an ihrem Lungengewebe hingen, lebten tatsächlich noch. Und Forscher waren in der Lage, sie im Labor nachzuzüchten, und sie wuchsen unter Körpertemperatur natürlich schnell. 7 Jahre nach der Exhumierung der Körper in Svalbard wurde die genetische Sequenz dieses ausgestorbenen Virus wiederbelebt. Aber nicht aus den Proben von Svalbard, sondern von einem anderen Stück menschlichen Gewebes, das eingefroren in Washington D.C. aufgewahrt lag. Die Sequenz wurde bestätigt anhand der Leiche einer Inuit-Frau, die unter dem Permafrost im Massengrab der Brevik-Mission erhalten worden war. Im selben Jahr wurde die komplette Sequenz der Grippe 1918 in Nature und auch online veröffentlicht. Und Forscher am CDC in Atlanta, die dieses Virus wiederbelebt hatten, sprühten es dann in die Nasen von Mäusen. Alle Tiere starben innerhalb von Tagen. Die Wiederauferstehung der Spanish Lady sorgte unter Biologen und Ethikern für Furore, denn sie waren entsetzt, wie einfach es war, diese dormante Grippe wiederzubeleben. Sie hatten Sorge, dass Bioterroristen die Sequenz ganz einfach aus dem Internet herunterladen konnten, das war nämlich öffentlich zugänglich, dass sie den Virus dann bei einer DNA-Synthesefirma bestellen konnten. Wir haben ja schon gehört, das ist ganz billig zu bestellen online. Und dann hätten sie das sich per FedEx zuschicken lassen können. Aber was bedeutet es, wenn Zeitungen und Fachzeitschriften berichten, dass wir nun verfolgt werden, um ihre Sprache zu nutzen, vom Geist eines Virus, der einmal lebte und dann tot war und nun wiederbelebt worden war? Sich um lebende Dinge zu kümmern, die angehalten und wiederbelebt werden können, orientiert Definitionen vom Leben um, weg vom andauernden Abrollen lebender Phänomene von einer Generation auf die nächste. Einfrieren bedeutet also nicht einfach nur, die biologische Zeit zu pausieren, umzukehren oder neu zu starten, sondern transplantiert die Vergangenheit in die Vergangenheit, um zukünftige Lebensformen zu ermöglichen. Ich werde jetzt meine Stimme nicht wieder beleben. Die zweite Geschichte befasst sich mit einer anderen Art des kondensierten vitalen Potenzial, das auf Wiederbelebung wartet. Die tatsächlichen Seeds, die Samen. 2003 stellte die Weltbank 13,6 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um 11 Gendatenbanken zu updaten, die insgesamt mehr als 600.000 landwirtschaftliche genetische Ressourcen beinhalteten. Hauptsächlich sind das Land, Pflanzen. 2005, kurz nach dem Update von diesen Datenbanken, kam Hurricane Katrina. Und die Forscher begannen sich zu fragen, ob die agrarische Diversität je wirklich gesichert werden könne, wenn Städte durch Naturkatastrophen so bedroht werden könnten. Sie stellten fest, dass sich die Gendatenbanken an Orten befanden, die recht schnell durch geopolitische Konflikte oder Naturkatastrophen zunichte gemacht werden könnten. Zum Beispiel gab es solche Datenbanken in Nigeria, Kolumbien und Nepal. Jahre zuvor hatten norwegische Wissenschaftler vorgeschlagen, hier in Longyearbyen in einer ehemaligen Kohlemine eine Gendatenbank zu vergraben. Denn ein Gewölbe im Permafrost in Svalbard schien ein sicherer Platz oder sogar ein sicherer Platz als viele andere zu sein. Ein schmales Stück Zement, das die gefrorene Berglandschaft durchschneidet. Das brutale Äußere des Gewölbes zeigt, wie tief es in der Erde eingegraben ist. Über den Türen und entlang des Dachs findet sich eine Installation von Prismen und Glasfaserkabeln, die die Mitternachtssonne reflektieren im Sommer und leuchten wie die Aurora Borealis in den Polarnächten. Das sieht aus wie ein postapokalyptischer Science-Fiction-Bunker und genau das ist es eigentlich auch. Dieser Bunker des jüngsten Gerichts scheint die evangelische Zeit einzuhalten. Das heißt, eine tausendjährige Erwartung oszilliert zwischen der Apokalypse und der Erlösung und nichts dazwischen. Die Weltuntergangsprophetiker heißen dort also entweder den Tag des jüngsten Gerichtes mit offenen Armen willkommen oder sie horten getrocknetes Rindfleisch und Bitcoins. Oder manchmal machen sie auch beides. Tatsache ist, dass das Ende naht und dass die Gegenwart reduziert worden ist auf einen Horizont, bei dem man eigentlich nur auf das Ende aller Tage warten kann. Das klingt ein bisschen wie die Idee von Walter Benjamin über die andauernde Katastrophe, die die dialektische Geschichte ersetzt. Und was eben noch wichtiger ist, es ist tatsächlich auch die vorherrschende Einstellung unserer Zeit. Man sehe sich nur die Nachrichten an. Die Erbauer des Gewölbes haben sich auf den Tag vorbereitet, an dem der Permafrost taut. Sie haben einen 70 Meter Meeresspiegelanstieg mit eingeplant. Das wäre ungefähr das, was Schätzungen zufolge passieren würde, wenn alle Gletscher dieser Welt schmelzen würden. Sie haben ebenfalls ein Tsunami-Szenario entworfen. Und dann haben sie das Gewölbe 5 Stockwerke über dem vorhergesagten Meeresspiegel gebaut. Ingenieure sind der Meinung, dass beim derzeitigen Fortschreiten des Klimawandels das Gewölbe weiter im Eis liegen würde, also auf natürliche Weise, selbst ohne Elektrizität dort, und zwar über weitere 200 Jahre hinweg. Und auf wie lang ist denn dieses Bauwerk angelegt, fragte ich also meinen Guide. Nun, eigentlich auf ewig. Erlauben Sie mir, Sie tiefer in das Gewölbe mitzunehmen. Die Tür zu Gewölbe Nummer 2 ist vereist. Das Eis bildet entlang des Türrahmens Kristalle und blüht am Türgriff. Mein Guide öffnet die Tür und minus 18 Grad ist wirklich ein heftiger Schlag ins Gesicht. Aber hier herrscht Leben. 860.000 verschiedene Getreidearten und 120.000 verschiedene Reissaaten. Saaten sind dreifach versiegelt und vakuumversiegelt in reißfestem Material und dann in Plastikboxen verpackt, die auf Regalen stehen. In einer solchen Box sehe ich Ampullen mit Kürbis und Berge von Anis. Jede wichtige Nutzpflanzenart der Welt ist hier vertreten in diesem Raum. Nicht nur Weizen, Hafer, Gerste, Kartoffeln, Linsen, Sojabohnen und Alfalfa, sondern auch altes Saatgut und vergessene alte Landpflanzen. Boxen mit Gräsern stehen neben Sorghum, Grieß, Klee, Bohnen, Straucherbsen, Kentucky Bluegrass und Bettlerkraut. Jedes Land der Welt ist hier vertreten. Und sogar Länder, die es gar nicht mehr gibt. Kolumbien, Nordkorea, Russland, Taiwan, die Ukraine, Schweiz, Nigeria, Deutschland, Israel, Syrien, Simbabwe, Tadschikistan und Armenien teilen sich ein Regal in dieser ländlichen Liga der Nationen. Am 26. Februar 2008, als das Gewölbe eröffnet wurde, waren unter den ersten Ländern Pakistan und Kenia dabei. Im Jahr zuvor hatte die umstrittene Wahl von Mwai Kibaki in Kenia zu ethnischer Gewalt gegen Kikuyus geführt. Karachi war katastrophalen Fluten zum Opfer gefallen und es gab blutige Selbstmordattentate. Benazir Bhutto wurde in den Straßen von Rawalpindi ermordet. Vielleicht war ein Speicherort im Saatgewölbe für Kenia und Pakistan ein Weg, die politische und klimatologische Verletzlichkeit abzuwenden oder sogar eine Zukunft vorherzusehen, die Leben unterstützt. Ich stelle fest, dass ein Regal halb leer ist. 4 Jahre Bürgerkrieg und Humanitäre in Syrien, Gewalt im Norden, Aleppo. All dies bedrohte das Hauptquartier des International Center for Agricultural Research, ICARDA, im trockenen Norden. Also, das heißt eigentlich ICARDA, weil International Center for Agricultural Research doch recht lang ist. Dort waren hunderttausende Saaten gelagert, darunter sehr frühe Sorten levantinischen Weizens zum Beispiel, viele mehr als 10.000 Jahre alt. In einem Sommer in Aleppo würde ein Stromausfall diese Saaten sehr viel schneller auftauen, als ein Stromausfall in Svalbard das tun würde. Dementsprechend schickte das ICARDA Saaten nach Svalbard zur Sicherung. Die syrische Gendatenbank sitzt mittlerweile in Marokko und Libanon und hat daraufhin 30.000 Proben zurückgefordert aus der ursprünglichen Sammlung, um die Lager des Landes mit Gerste, Linsen und Kichererbsen neu füllen zu können. Wie die Viren über und unter der Erde in Svalbard, kondensiert das Gewölbe in Svalbard viele Temporalitäten. Dies sind Orte, wo subkutanes, schlafendes Leben, Viren, Saaten und andere Dinge in der Gegenwart ausbrechen oder für die Zukunft begraben sind. Die Kälte synthetisiert biologische Zeit und setzt sie neu zusammen. Nach Dipesh Chakrabarty ist das schlafende Leben in Svalbard eine Art Zeitknoten, der uns auf die im Jetzt inhärente Pluralität, auf den Mangel an Totalität, an die dauernde Fragmentiertheit, die unsere Gegenwart konstituiert, hinweist. Die Grippe von 1918 ist ein Schreckgespenst der Vergangenheit, das in der Gegenwart wieder ausgebrochen ist. Die Saaten im Svalbard Global Seed Vault sind Artefakte der Gegenwart, die nun vergraben sind und auf die Ausgrabung in der Zukunft warten. Meine Auffassung ist nun, dass die Temporalitäten, in denen sich die Dinge in der Arktis bewegen oder auch nicht, und die Geschwindigkeit, mit der sie dies tun oder auch nicht, in sich selbst ein Prinzip ist, nach dem Leben Dinge vom Leben in die Unsterblichkeit übergehen. Manches Leben ist langsamer als Molasse an einem Schneetag. Manches Leben steckt in der Vergangenheit fest. Und viel von diesem alten Leben ist haltbar. Und in dieser Haltbarkeit für immer präsent in der Gegenwart. Es hält an, es besteht. Schlafendes Leben verspricht ewig zu dauern. Auch wenn es dauerhaft bedroht ist. Es kann geduldig sein wie ein Heiliger. Und es kann rätselhaft ruhig sein. Das zeigt die Möglichkeit auf, dass Leben vielleicht nicht der gemeinsame Nenner aller lebenden Dinge ist, sondern dass Leben vielmehr ein Problem temporaler Diskontinuitäten ist. Virusse und Saaten, die im Zustand ausgesetzter Lebendigkeit stillgelegt sind, werden als problematisch lebendig klassifiziert, aber nicht ganz tot oder noch nicht ganz tot. Sie warten ab, bis sie reanimiert werden. Sie sind durchdrungen, nichtsdestotrotz von einer potenten und vitalen Potentialität.